Der Bibeltext am heutigen Morgen steht im Lukasevangelium im 23. Kapitel ab Vers 32. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Ja, wir wollen uns heute Morgen einer Geschichte, einer Begebenheit widmen, die, so glaube ich, zu den berühmtesten Geschichten gehört, die wir in der Bibel finden. Selbst Menschen, die sonst nichts mit Gott zu tun haben, kennen diese Geschichte. Und zunächst einmal ist es mir wichtig, dass wir uns noch einmal in die Situation begeben, in der sich der Herr Jesus an diesem Tag befand. Von einem seiner Getreuen, von seinem Freund, so könnte man sagen, war eine Handvoll Silber an seine Feinde verkauft, durch einen Kuss im Garten Gethsemane verraten, verspottet und verachtet und anschließend auch noch verurteilt. Befand er sich nun an diesem Morgen auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Dieser Ort heißt, wie ich schon vorgelesen habe, Schädelstätte, und der Name ist, so geht man davon aus, einfach gewählt worden, weil es eine Hinrichtungsstätte war und von dort aus, von daher der Name Schädelstätte gebraucht wurde für den Totenschädel oder für einen Ort des Todes. Und er, der sich also keines Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde hier wie ein gemeiner Verbrecher behandelt und hätte, so glaube ich, menschlich gesprochen, allen Grund gehabt, mit Hass, mit Wut und Trauer auf diese seine Peiniger und Verleumder zu reagieren. Und die Sache mit sich keines Verbrechens schuldig machen, ihr kennt, denke ich, alle die Vorgeschichte. Es ist ja so, dass zunächst einmal gar nicht klar ist, dass er hier ans Kreuz geschlagen wird, sondern er ist verurteilt worden, weil das Volk den Barabbas freigegeben haben wollte. Er war ein Verbrecher. Er war des Aufruhrs und des Mordes angeklagt. Ein todeswürdiges Verbrechen. Aber dieser Mann wurde freigegeben, weil das Volk Jesus gekreuzigt haben wollte, beziehungsweise auch die Hohenpriester und die Oberen. Und der Schuldlose, der wird jetzt hier zu diesem Platz gebracht. Und wie gesagt, menschlich gesehen, denke ich, wäre das ein Grund gewesen, mit Wut und Hass und allem zu reagieren. Aber Jesus, wie so oft, reagiert völlig anders. Wir lesen in Vers 28, dass der Herr Jesus selbst auf diesem schmachvollen Weg zum Kreuz die umstehenden Menschen im Blick hat und dann die prophetischen Worte spricht: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder, denn siehe, es wird die Zeit kommen, der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen und zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Jesus, der die Zukunft kannte, weiß, dass 70 nach Christus die Zerstörung Jerusalems ansteht. Sie würde kommen, und er wusste auch, dass er in Kürze als Unschuldiger würde leiden müssen. Jene Menschen aber, das dürre Holz, würde in Bälde ebenso furchtbar von den Römern behandelt werden. Diese Dimension des Geschehens war jedoch den Zuschauern nicht bewusst. Dies wird auch überdeutlich in den Worten unseres Herrn, wenn er in Vers 34 spricht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier sehen wir, auch wenn wir den Menschen zunächst mal nichts Böses unterstellen wollen, ist es doch oftmals so, dass Menschen in der Regel glauben, das Richtige zu tun, und oftmals liegen sie dennoch völlig falsch. Das heißt, es kann jemand im Brustton der Überzeugung das Richtige zu tun, ein Ziel verfolgen, und liegt dennoch völlig falsch. Und Jesus bittet hier genau für die Menschen auch: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie hier in diesem Moment gerade tun. Und hier wird die übergroße Liebe Christi zu uns sündhaften Menschen deutlich, dass er selbst in der Stunde der größten Not noch für uns Sünder vor dem Vater Fürbitte hält. Und an dieser Stelle kommen wir nun zu der eigentlichen Geschichte heute Morgen. Es heißt nämlich in Vers 32: Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort, und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist. Es ist mir nochmal besonders aufgefallen bei der Vorbereitung, das eigentliche Geschehen, welches in Filmen und in Büchern und auch in Bildern, teilweise vielleicht in Kirchen, in epischer Breite dargestellt wird, ist hier ganz kurz und schlicht auf vier einfache Worte reduziert. Sie kreuzigten ihn dort. Das heißt, wir finden keine genaue Beschreibung, wie der Hammer den Nagel durch das Fleisch trieb, keine Beschreibung des Gesichtes Jesu, welches sich womöglich schmerzhaft verzogen hatte, kein Beifall der umstehenden Zuschauer, keine Tränen in den Augen seiner Anhänger, keine Beschreibung der schwitzenden Männer, die nur mit Mühe das schwere Kreuz aufgerichtet bekamen. Nein, nichts von alledem finden wir hier in der Bibel. All das Leid, die Schmerzen und die Not unseres Heilandes werden in nur vier einfache Worte gekleidet. Sie kreuzigten ihn dort. Viel wichtiger ist es der Schrift, auf die zwei Männer einzugehen, die hier mit Jesus gekreuzigt werden. Der Herr Jesus befindet sich in der Mitte und die beiden anderen jeweils zu seiner Linken und seiner Rechten. Und diese Männer waren Übeltäter, so heißt es hier in der Bibel. Es waren also Menschen, die hier ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden. Und auch wenn es uns vielleicht heute grausam erscheint, so war dies in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Auch die Tatsache, dass Jesus nicht alleine dort hingerichtet wurde, war kein Zufall. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, es wird ja heute gerne darauf eingegangen, dass sich Dinge vielleicht zufällig ereignet haben. Von der Schöpfung her, dass sich da zufällig Dinge verbunden haben und am Ende kamen wir dabei raus oder andere Dinge, dass das alles auf Zufall beruht. Das, was hier passiert, ist kein Zufall. Und wir lesen es zum Beispiel in Jesaja 53, 12. Er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Das heißt, schon im Alten Testament wurde sozusagen in die Zukunft geschaut. Und hier erfüllte sich dieses Wort nun. Und welch schrecklicher und auch demütigender Tod für den Messias. Und welch unfassbare Situation. Der Messias, gekreuzigt, wie ein gewöhnlicher Krimineller. Und an seiner Seite weitere Verbrecher. Und für die Zeitgenossen war das wohl oftmals völlig undenkbar und auch völlig inakzeptabel. Und doch, das dürfen wir nie vergessen, ist dies der Tod, den Gott in seiner weisen Voraussicht vorbereitet hatte. Und dieser schreckliche und auch demütigende Tod des Messias am Kreuz sollte für uns auch ein Zeichen sein. Wofür? Nun dafür, wie schlimm und furchtbar die Sünden der Menschen für Gott sein müssen, wenn er seinen geliebten Sohn auf eine solche Art und Weise für uns Sünder sterben lässt. Und nun, während diese drei Männer hier am Kreuz hängen, passieren verschiedene Dinge, die wir uns zunächst einmal anschauen wollen. In Vers 35 wird darüber berichtet, dass das Volk zuschaute. Wir erfahren hier etwas in der Bibel über uns Menschen, was relativ bemerkenswert ist. Ich möchte das auch in jeder Predigt immer wieder aufs Neue betonen. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Die Bibel beschönigt nichts, so wie wir das heute machen, sozusagen die Political Correctness, dass man manche Dinge vielleicht nicht mehr so offen ausspricht, um die Menschen nicht, zu verletzen. Die Bibel ist anders, sie ist sehr, sehr ehrlich. Und die Bibel sagt hier über uns Menschen, dass unter der Oberfläche unserer Bildung und unserer Kultur etwas schlummert, was zu allen Zeiten immer wieder zum Vorschein kommt. Das Interesse am letzten Geheimnis, welches uns Menschen wahrscheinlich auf immer begleiten wird, nämlich dem Tod. Das heißt, mit ansehen zu können, wie ein Mensch stirbt, ist ein Reiz oder wie man heutzutage vielleicht sagen würde, ein Kick, der die Menschen zu allen Zeiten in seinen Bann geschlagen hat. Und wenn man einen Bogen spannen möchte, dann kann man vielleicht bei den rituellen Tötungen im alten Mexiko beginnen, über die Tierhatz und die Gladiatorenkämpfe im alten Rom. Das könnte man ja noch sagen, na gut, was hat das mit dem Christentum zu tun? Wir kommen aber zu den Kreuzigungen zur Zeit Jesu, bis hin zu den Hexenverbrennungen auf den Scheiterhaufen des Mittelalters oder auch den öffentlichen Hinrichtungen in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban. Und bei den Scheiterhaufen und bei den Hexenverbrennungen greift auch wieder das, was ich gesagt habe. Ich glaube, Menschen müssen vorsichtig sein, andere immer vorschnell zu verurteilen. Und oftmals halten wir uns für besser vom moralisch Hochstehender. Aber ich denke auch, die Menschen, die dort im Mittelalter die Hexen verbrannt haben, beziehungsweise die dort zugeschaut haben, glaubten vielleicht, das Richtige zu tun und glaubten vielleicht, Gottes Willen auf Erden hier zu verwirklichen. Und all diese Dinge stehen dafür, dass man einen Menschen in der Stunde seines Todes sieht. Und das reizt Menschen immer wieder. Und so standen diese Menschen dort am Kreuz, schauten zu den drei Männern empor und ich denke auch, es werden Kinder dabei gewesen sein, Familien. Man ging dorthin, man schaute sich das an. Abgesehen von dem Volk stand noch jemand dabei, und zwar die Oberen. Diese Oberen, so berichtet uns die Bibel, gingen aber noch einen Schritt weiter. Sie verspotteten den Herrn Jesus. Und sie verspotteten nicht die Übeltäter, wo man vielleicht noch gesagt hätte, ja, das ist nachvollziehbar. Nein, sie verspotteten den Herrn selbst. Und auch hier wieder sehen wir eine Neigung des Menschen, die zieht sich durch alle Zeiten hindurch und auch heutzutage trifft man sie noch an. Wenn wir keine Argumente mehr haben, greifen wir oftmals zum Mittel des Spotts, um unseren Gegenüber zu treffen, zu verletzen und zu diskreditieren. Denn wir sehen, es findet hier keinerlei Auseinandersetzung statt auf Grundlage der Schrift. Hier wird auf der persönlichen Ebene angegriffen. Und Männer Gottes, und dafür stehen die Oberen, sollten jedoch alle Situationen von der Schrift aus beurteilen und auch kommentieren. Das heißt, wir sollten nicht in diese Falle tappen, dass wir unser Gegenüber mit persönlichen Dingen angreifen, wenn wir so nicht mehr weiter wissen. Aber das taten die Oberen. Sie verspotteten ihn. Und die Oberen machen das, indem sie hier auf seine unwiderlegbaren Wunder zurückgreifen. Und der Spott geht in die Richtung, dass er scheinbar ja anderen geholfen habe, aber sich selbst nicht helfen könne. Es ist dies, so kommt es mir zumindest vor, eine fast pubertäre Forderung, ja, die man unter jungen Männern häufig antrifft. Der eine oder andere junge Mann oder einmal jung gewesene Mann hier wird das kennen, dieses, komm, zeig doch mal, was du wirklich drauf hast. Ja, dieses, ja, bist du wirklich so stark, wie du tust. In diesem Vers 35 ist es aber vielleicht auch eine reale Versuchung für unseren Herrn, dem es natürlich ein leichtes gewesen wäre, ihre Münder zum Schweigen zu bringen. Jene Münder dieser Oberen, und das ist auch sozusagen diese groteske Situation, die anstatt das Volk in eine gottgefällige Zukunft zu führen, was ja ihre Aufgabe war, versuchen hier Gottes Wirken zu verdunkeln, zu vernebeln, im Zweifelsfalle zu verhindern. Und ich denke, nicht nur mich hat dieser Vers an ein anderes Ereignis erinnert, wo Jesus fast mit den gleichen Worten in Versuchung geführt wurde. Und zwar in Matthäus 4 lesen wir, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und ich weiß, wir haben auch hier in der Gemeinde eine Predigt drüber gehört, dieses, wenn du Gottes Sohn bist, kann man gegebenenfalls in zweierlei Richtungen interpretieren. Ich interpretiere es in die Richtung dieses, falls du wirklich Gottes Sohn bist, diese Herausforderung, dieses, zeig doch mal, wenn du es bist, dann zeig doch mal deine Kraft. Und der Herr Jesus wird vom Satan selbst versucht, an dieser Stelle seinen ihm vom Vater vorgegebenen Weg zu verlassen und seine Macht an dieser Stelle, und das Wichtige ist, ohne Kreuz unter Beweis zu stellen. Und unser Herr widersteht dieser Versuchung. Und was ich beschämend finde an der Stelle ist, dass nun selbst die geistigen Führer, das heißt jene, die das Volk Israel zu Gott führen sollten, nun anstelle des Teufels Gottes Sohn hier in Versuchung führen. Aber auch diesmal widersteht der Herr Jesus. Und jetzt kommen die Soldaten. Auch sie versuchen ihn, sie verspotten ihn und sie rufen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Im Umkehrschluss heißt dies natürlich, wenn er nicht dieser König ist, so wird er sich nicht helfen können. Und wenn er sich nicht hilft, ist dies gleichzeitig der Beweis dafür, dass er nicht dieser König ist. Und auch dies hier ist eine wahrhaft teuflische Versuchung. Aber auch dieser Versuchung widersteht unser Herr. Und ich glaube, dass die Bibel, das Neue Testament, auch verfasst worden ist, um uns immer wieder auch den Spiegel vorzuhalten. Nicht um uns den Spiegel vorzuhalten im Sinne einer Gesetzlichkeit, aber im Sinne eines, ich schaue in den Spiegel und ich frage mich, wie hättest du vielleicht in dieser Situation reagiert? Also wie wäre es mit uns gewesen? Hättest du, hätte ich widerstanden? Wie sieht es denn mit deiner Eitelkeit aus? Geht es uns wirklich um die Sache bzw. die Belange Gottes oder geht es uns um unsere eigene Eitelkeit? Steht die Gemeinde Gottes im Mittelpunkt? Steht Gottes Ehre im Mittelpunkt oder unsere eigene Ehre und unser Fortkommen? Und diese Frage, glaube ich, müssen wir uns immer und immer und immer wieder aufs Neue stellen. Und solange wir hier auf der Erde weilen, solange der alte Mensch immer wieder in uns hochkommt, glaube ich, ist es wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ist es meine Eitelkeit, sind es meine persönlichen Dinge, die hier tangiert werden, oder ist es Gottes Ehre? Und wenn es nur um mich geht und nicht um Gottes Ehre, dann muss ich sagen, okay, Herr, hilf mir. Der Herr Jesus auf jeden Fall hat hier widerstanden. Aber wenn Menschen uns herausfordern, uns verspotten, können wir dann ruhig bleiben? Oder lassen wir uns provozieren? Wenn Menschen deine Fähigkeiten in Frage stellen, musst du dann dein Können unter Beweis stellen? Ich glaube, dass der Teufel in Matthäus 4 nicht umsonst versucht, den Herrn Jesus an genau dieser Stelle herauszufordern und zu versuchen. Und ich glaube, dass auch dies für uns heute eine Warnung und eine Lehre zugleich sein sollte. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Tatsache, dass es in Vers 38 heißt, es war über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Diese Tatsache spiegelt zunächst einmal den römischen Brauch wider, die Schuld eines verurteilten Straftäters durch eine Tafel bekannt zu machen. Man hat ihm die in der Regel umgehängt, man hat sie ihm vorangetragen, um ihn vor seinem Tod öffentlich zu demütigen, zu verspotten, beziehungsweise auch klar zu machen, warum er überhaupt angeklagt wurde. Und dieser Aspekt ist insoweit auch ganz interessant. Ich habe mal in einem Lexikon auf Wikipedia nachgeschlagen und da hieß es, das Tragen des Titels König der Juden, den alle evangelischen Textvarianten gemeinsam überliefern, hatten die Römer jüdischen Herrscher seit dem Tod Herodes des Großen 4 vor Christus bis 37 nach Christus, dem Ende der Amtszeit des Pilatus als Statthalter Judäas, strikt untersagt, da sie Judäa in dieser Zeit zusammen mit Idumäa und Galiläa direkt verwalteten. Und der Rechtsgrund dafür war das von Kaiser Augustus erlassene Majestätsgesetz, wonach der Anspruch auf eine Königswürde in römischen Provinzen ohne kaiserliche Erlaubnis als Aufruhr und Angriff auf den Kaiser selbst galt. Dies war seit der Amtszeit von Kaiser Tiberius mit Kreuzigung zu ahnden. Und dieser Titel König der Juden spiegelte von daher die Perspektive der Römer wider. Und er war sozusagen ein Aufrührer in den Augen der Römer, denn was wichtig ist, auch die Römer unterschieden an der Stelle jetzt nicht zwischen einem religiösen oder politischen Führungsanspruch, sondern dieser Königstitel galt allgemein als Staatsverbrechen, ähnlich dem heutigen Hochverrat. Und die Römer konnten also, mit Recht, wie auch immer man das jetzt nennen will, aber zumindest darauf zurückgreifen, dass sie sagten, das ist der Grund, sozusagen, warum er dort am Kreuz hängt. Deshalb auch die Überschrift über seinem oder die Inschrift über seinem Kreuz. Und diese Inschrift ist, das finden wir in Johannes 19,19, in mehreren Sprachen verfasst. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Jetzt gibt es da zwei Dinge, die man dazu anmerken muss. Zunächst einmal ist es so, dass anzunehmen ist, dass dies geschah, damit alle dort Anwesenden, alle versammelten Menschen dort lesen konnten, warum dieser Mann dort ans Kreuz geschlagen worden war. Sowas ist nichts Ungewöhnliches. Das Interessante ist eher diese drei Sprachen, die hier Erwähnung finden. Denn die Tatsache, dass es drei Sprachen waren, ist zu allen Zeiten immer wieder als Zeichen dafür gedeutet worden, dass Christus über alles Herr ist. Das zeigt sich darin, dass man die drei damaligen Weltsprachen verwendet hat, das Griechische, das Lateinische und das Hebräische. Und die griechische Sprache galt hierbei als Sprache der Kultur und des Wissens. Die lateinische Sprache als die Sprache der Verwaltung und des Gesetzes, welche, wen wundert's, durch die Römer verkörpert wurde. Und die hebräische Sprache als die Sprache der offenbarten Religion. Und über all diese Bereiche ist unser Herr Jesus nun Herr und König. Welch wunderbare Aussage. Und auf die Reiche bezogen, ob nun Griechenland, ob nun Rom oder Israel. Hiermit wird ein Herrschaftsanspruch deutlich. Das heißt, Gott allein ist der Herr. Und wenn man in der damaligen Zeit jemanden gefragt hätte, dann war natürlich klar, dass, wenn es um Herrschaft ging, Rom die Nation war, die sozusagen das Sagen hatte. Aber hier drin steckt auch die Aussage, Gott allein ist der Herr, selbst über diese Weltreiche. Kommen wir nun zu jenen zwei Übeltätern, von denen hier die Rede ist. Zwei Männer sind es, die kurz davor stehen zu sterben. Und man könnte die Frage stellen, wie verhalten sie sich nun so unmittelbar vor ihrem Tod? Nun, wie so oft im Leben, gibt es auch hier zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Der eine der beiden lästert und er spottet. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Der andere Übeltäter jedoch reagiert so ganz anders und es heißt in Vers 40, da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan, und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und hier sehen wir bei dem zweiten Übeltäter einen Menschen, der um seine Schuld weiß. Ein Mensch, der nicht versucht, sich herauszureden. Dieser verurteilte Verbrecher weiß, was er getan hat. Und er weiß auch, dass es rechtens ist, dass er nun für diese seine Taten büßen muss. Eine durchaus beachtliche Selbsteinschätzung. Und hier kommen wir auch zu dem vielleicht bedeutendsten Schritt im Leben eines Menschen. Der Mensch gibt zu, dass er ein Sünder ist. Er gibt zu, dass er der gerechten Strafe anheimfallen muss und dass er keinerlei Ausflüchte hat, um dieser Strafe zu entgehen. Und biblisch gesprochen könnte man die Frage stellen, was muss ich denn tun, und das Tun habe ich mal in Anführungszeichen gesetzt, um errettet zu werden? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und diese Frage könnte auch uns gestellt werden, wenn einer hört, du gehst in die Gemeinde und jemand würde fragen, was muss ich denn nun machen, um in den Himmel zu kommen? Verrate es mir. An unserer Gemeinde ist das recht nett. An der Tür hängt ja die berühmte Aufschrift Sünder willkommen. Und diese zwei Worte sagen meiner Ansicht nach so viel über unseren christlichen Glauben aus. Und ich weiß nicht, ob wir uns das schon mal vor Augen geführt haben, denn hier in Lukas 23 geht es nämlich genau um diese zwei Worte, auch wenn sie so da nicht stehen. Sünder willkommen. In einem ersten Schritt, so wie der eine der beiden Verbrecher am Kreuz, erfolgt zunächst einmal das Bekenntnis, dass wir Sünder sind. Sünder vor Gott, dessen Gebote wir niemals vollständig erfüllen können. Und jetzt dieses Wunderbare. Was folgt auf dieses Bekenntnis? Nun, in Vers 43 lesen wir es. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier sehen wir, wer ehrlichen Herzens vor Gott seine Schuld bekennt, den wird er nicht hinausstoßen. Noch am selben Tag wird dieser zu Recht verurteilte Verbrecher mit dem Herrn Jesus im Paradies sein. Und das ist wichtig, ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Dieser Mann ist zu Recht verurteilt. Er ist zu Recht verurteilt, er wird ans Kreuz geschlagen und muss sterben, und zwar zu Recht. Und trotzdem wird er am gleichen Tag noch mit Jesus im Paradies sein. Jesus heißt ihn in seinem Reich willkommen, den Sünder willkommen. Welch wunderbare Hoffnung. Und welch ein wunderbares Zeugnis für einen echten und ehrlichen Glauben. Dieser Mann hier am Kreuz, der glaubte fest daran, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Wie sonst könnte er in sein Reich kommen? Und dieser Sünder bat den einzigen um Hilfe, der ihm in dieser Situation noch helfen konnte. Und auch hier wieder, dies ist nicht politisch korrekt. Aber die Bibel lehrt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nicht viele Wege. Auch wenn das die Menschen heute nicht mehr hören wollen. Es gibt einen Weg zu Gott. Und der führt über den Herrn Jesus, der führt über das Kreuz. Und dieser Verbrecher hier, der hat das erkannt. Und die hier geschilderte Szene ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie zeigt, dass unsere Erlösung unabhängig von den Sakramenten erfolgt. Ich weiß nicht, wem das beim Lesen auch aufgefallen ist. Der hier beschriebene Verbrecher hatte nämlich keine Möglichkeit mehr, sich taufen zu lassen. Komisch, oder? Es heißt doch, wer glaubt, der soll sich taufen lassen. Der Mann konnte sich nicht taufen lassen. Der ist nämlich von diesem Kreuz nie wieder heruntergekommen, zumindest nicht lebendig. Er hat auch nicht an einem Abendmahl teilgenommen. Auch war es ihm nicht mehr möglich, sich den Himmel durch gute Werke zu verdienen. Dieser Mann rief, das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Richtung der Praktiken, die die katholische Kirche verfolgt, dieser Mann rief auch keine Heiligen zu Hilfe. Und, was denke ich auch wichtig ist, dieser Rettung ging auch keine bestimmte Zeremonie voraus. Das Einzige, was er tat, war, dass er seinen Glauben mutig bekannte, auch wenn die spottenden und lästernden Soldaten und Oberen diesem Schauspiel beiwohnten. Er hat seinen Glauben mutig bekannt. In Matthäus 10, 32 heißt es dazu, Jesus spricht, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich glaube, dass das einfacher gesagt ist als getan. Wir sehen es an Petrus, der den Herrn in der Nacht dreimal verleugnet hat. Und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben die Erfahrung schon mal gemacht, dass er geschwiegen hat. Und auch ich kenne das aus meinem Leben, dass ich geschwiegen habe, weil ich wusste, wenn ich da etwas erzähle, dann gibt es Stress. Vielleicht kennt ihr das aus der eigenen Familie. Ich kenne das durchaus, dass dann, ja, dass es dazu Ärger kommt und dass man dann sagt, gut, dann lassen wir das mal. Und für diesen Mann hier am Kreuz, auch wenn es kurz vor seinem Tod war, ging es ja in gewisser Weise trotzdem auch um seine Ehre. Dass er als Verbrecher da jetzt zum Herrn Jesus sagt, sozusagen, denke an mich, das wird vielleicht für die hartgesottenen Soldaten und die Oberen jetzt nichts gewesen sein, wo die sagten, Respekt zunächst einmal. Ja? Aber er hat seinen Glauben mutig bekannt. Außerdem macht diese Szene weiterhin deutlich, dass nicht jeder in den Himmel kommt. Es gibt keine Allversöhnung. Das ist ja auch so die Vorstellung, die viele vielleicht heutzutage haben. Naja, wenn Gott die Liebe ist, dann kommen wir irgendwo alle doch irgendwie in den Himmel, das wird schon werden. Davon steht in der Bibel nichts. Sondern im Gegenteil. Es ist möglich, dass zwei Menschen nah bei Herrn Jesus stehen und trotzdem fährt einer am Ende in den Himmel auf und der andere fährt in die Hölle hinab. Selbst heute Morgen könnte es sein, dass Menschen unter uns sitzen, die zwar nah beim Herrn Jesus sind, die vielleicht sogar regelmäßig zum Gottesdienst erscheinen, die aber trotzdem am Ende nicht mit ihm in den Himmel einziehen werden. Wo stehst du ganz persönlich? Hast du heute Morgen die Heilsgewissheit? wird der Herr Jesus am Ende deines Lebens auch zu dir sprechen: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein? Wann möchtest du dir über diese Frage Klarheit verschaffen? Morgen vielleicht oder übermorgen? Vielleicht ist es aber auch so, dass du zu jenen Menschen gehörst, die sich schon immer daran störten, dass man scheinbar noch im letzten Moment zu Gott umkehren kann. Vielleicht fandest du dies auch schon immer etwas ungerecht. Du hast doch dein ganzes Leben für Gott gearbeitet und sollst am Ende nun den gleichen Lohn empfangen wie jener Verbrecher am Kreuz, der sich so kurz vor seinem Tod bekehrte? Es gibt in der weltlichen Literatur einen Autor, der wie kein anderer genau diese Problematik beschrieben hat, Hermann Hesse in seinem Buch Demian. Die Geschichte von zwei jungen Männern, die sich angefreundet haben, und Demian ist sozusagen, auch wenn das Wort im Deutschen etwas gebrannt ist, der Führer, der den anderen jungen Mann sozusagen geistig führt. Ich will nicht sagen geistlich, aber geistig. Und die beiden sitzen in einer Schulstunde zusammen und der Pfarrer oder der Lehrer, der da den Unterricht macht, kommt genau auf die Geschichte zu sprechen, die wir heute hatten. Und da heißt es, Demian ist der Führer und Sinclair ist der Geführte. Da ist etwas, Sinclair, was mir nicht gefällt. Lies einmal die Geschichte nach und prüfe sie auf der Zunge. Es ist da etwas, was fad schmeckt. Nämlich die Sache mit den beiden Schächern. Großartig, wie da die drei Kreuze auf dem Hügel beieinander stehen. Aber nun diese sentimentale Traktätchengeschichte mit dem biederen Schächer. Erst war er ein Verbrecher und hat Schandtaten begangen, weiß Gott was alles. Und nun schmilzt er dahin und feiert solch weinerliche Feste der Besserung und Reue. Was für einen Sinn hat solche Reue, zwei Schritt vom Grabe weg? Ich bitte dich. Es ist wieder einmal nichts als eine richtige Pfaffengeschichte. Süßlich und unredlich, mit Schmalz der Rührung und höchst erbaulichem Hintergrund. Wenn du heute einen von den beiden Schächern zum Freund wählen müsstest oder dich besinnen, welchem von beiden du eher Vertrauen schenken könntest, so ist es doch ganz gewiss nicht dieser weinerliche Bekehrte. Nein, der andere ist's. Der ist ein Kerl und hat Charakter. Er pfeift auf eine Bekehrung, die ja in seiner Lage bloß noch ein hübsches Gerede sein kann. Er geht seinen Weg zu Ende und sagt sich nicht im letzten Augenblick feig vom Teufel los, der ihm bis dahin hat helfen müssen. Es ist ein Charakter. Er ist ein Charakter und die Leute vom Charakter kommen in der biblischen Geschichte gern zu kurz. Nun, es würde mir leid tun, wenn jemand die Geschichte wirklich so verstehen würde. Ich glaube nämlich vielmehr, dass die Botschaft dieser Geschichte so ungeheuerlich ist, dass sie auch die Herzen der stolzesten Verbrecher anrühren kann. Denn hier ist von einem gnädigen Gott die Rede. Und dieser Gott ist so gnädig, dass er uns unsere Sünden vergibt, selbst wenn wir erst im Alter von 40, 70 oder vielleicht 90 Jahren zu ihm kommen und ihm unsere Schuld bekennen und ihn um Vergebung bitten. Kein Verbrechen ist zu schlimm, keine Sünde zu groß, kein verfuschtes Leben zu verfuscht, als dass unser Herr Jesus uns diese Verfehlungen nicht vergeben würde. Eine beliebte Frage, die mir schon mehrmals in solchen Situationen gestellt wurde, war, wo Menschen sozusagen das austesten wollen. Wie groß ist denn nun die Gnade Gottes? Was wäre, wenn Hitler zu Gott käme, wenn Stalin zu Gott käme, ein Vergewaltiger, also Menschen, ganz schlimme Leute? Und die biblische Antwort kann nur sein, wenn sie zu Gott gekommen wären und ihn um Vergebung gebeten hätten, dann hätte er ihnen vergeben. Für uns Menschen ist das unvorstellbar. Aber die Bibel lehrt das. Sie lehrt, dass wir zu Gott kommen können, selbst kurz vorm Tod. Und mir ist wichtig heute Morgen, dass wir an der Stelle nicht dem Teufel glauben, der uns vielleicht immer wieder einflüstert, dass nun für Gott das Fass voll ist. Ja, vielleicht kennt ihr das. Immer wieder tappt ihr in ähnliche Fallen. Ihr habt vielleicht Dinge gemacht, wo ihr denkt, das kann Gott nicht vergeben. Was immer es ist. Ob es Drogen sind, ob es Ehebruch ist, ob es andere Dinge sind in eurem Leben. Aber seien wir versichert, dass Gott uns unsere Sünden vergeben wird, sofern wir zu ihm kommen und ihn ehrlich darum bitten. Jetzt lesen wir in der Bibel an anderer Stelle aber auch, dass jetzt vielleicht einer kommt und denken mag, das ist eine tolle Botschaft. Dann kann ich ja jetzt erst einmal das Leben genießen. Mit Frauen, mit Wein, mit Gesang. Und kann dann ja am Ende meines Lebens, so wie hier der Verbrecher am Kreuz, zu Gott kommen. Dann kann ich ihn immer noch um Vergebung bitten. Diese Gnade Gottes ist aber kein Freibrief für ein sündiges Leben. Täusche dich nicht, mein Freund oder meine Freundin. Gott lässt nicht mit sich spielen und schaut jedem Menschen ins Herz. Und außerdem, weißt du, wann du sterben wirst? Bist du morgen noch am Leben? Ich weiß es nicht. Aber du weißt es auch nicht. Es ist Gnade Gottes, wenn er so kurz vor dem Tod dem Menschen noch einmal so nahe kommt und ihm die Möglichkeit zur Umkehr schenkt. Es ist aber Gnade. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch kein Recht, oder auf was ich mich berufen kann. Oder kein Versprechen, wo ich sage, das wird immer so sein. Und von daher ist heute Morgen der Tag und die Stunde, wo Gott dir die Frage stellt, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du? Stehst du auf der Seite des reumütigen Verbrechers, der noch am selben Tag mit dem Herrn Jesus im Paradies sein wird? Oder stehst du auf der Seite des anderen Verbrechers, der in die Hölle fahren wird und Gottes Herrlichkeit niemals sehen wird? Du lebst? Du hörst heute Morgen Gottes Wort? So entscheide dich. Wollen wir um Gottes Gnade bitten an dem heutigen Morgen, dass er die Herzen der Anwesenden und Zuhörer anrühren möge zu seiner Herrlichkeit. Amen.